Oh, ich komme mir manchmal so, so leer vor, so, so, so überflüssig wie Guido Westerwelle. Bei dem rechnen wir ja stündlich mit seiner Einlieferung da nach seinem Drei-Käse-Hochtreffen der Liberalen in Stuttgart und der Rede seines Lebens. Boah, hey, schon das Geblöke im Vorfeld. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt's einen, der die Sache regelt, und der bin ich. Und die Delegierten, um Gottes Willen, was für ein Seelenverkäufer meint er? Den gekenterten Säuretanker an der Lorelei? Na, insgeheim hatten ja alle gehofft, dass Hans-Dietrich Genscher irgendwann die Bühne entert, von wegen, bin ich heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass die Ausreise Ihres Vorsitzenden, ja, hätte allein Jubel wäre gewesen, eine Stimmung wäre da rausgekommen, aber es ist der falsche Gedankenansatz. Westerwelle muss bleiben. Er ist meine letzte Hoffnung. Nur Guido Westerwelle kann garantieren, dass die FDP dauerhaft in diesem Prozentfenster zwischen 3 und 4 gefangen bleibt.
Board Nummer 250, Farce 4. Hallo und herzlich willkommen zum 250. Kompott, den ich am heutigen harmlos wetterigen Freitag, dem 11. Februar 2011, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 12:30.
Ja, gerade geworden. Das Intro habe ich aus der neuesten Anstaltssendung geklaut und finde, ja, da darf in dem Loch darf die FDP ruhig noch eine Weile weiter verbringen. Also es darf noch in ganz anderen Löchern die Zeit verbringen, aber ja. Den Titel habe ich einfach mal mir daher ausgedacht, dass ja gerade die lustigen Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition gescheitert sind, nämlich überhaupt irgendwie mal einen neuen Hartz-IV-Satz festzulegen. Gibt da nur so ein unwesentliches Gericht mit dem Vornamen Bundesverfassungs, was eigentlich vorgeschrieben hat, dass zum 1. Januar ein neues Gesetz in Kraft getreten hätte haben sein sollen. Da halten sich jetzt irgendwie alle nicht dran. Von daher Bundesverfassungsgerichtsfeinde, Verfassungsfeinde, ja, schön, nennen wir bei uns Regierung, nennen wir bei uns Opposition. Ja, aber hey, ansonsten gibt es wieder Neues aus Ägypten oder von der Regierung und die Harzmeldung habe ich auch mal ein bisschen ausgewalzt. Und was ihr euch jetzt einfach anhören könnt, wenn ihr hier einfach am Stück weiterhört, das ist dann... Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich mal die Meldungen aus Ägypten verstaut habe. Und weil das aber nicht ausreichte, noch Zensurmeldungen, Sicherheitsverwahrungsmeldungen, Neues von der Kirche und mehr dazu gepackt habe. 4 Grad, partly sunnige, chillige Greetings. Die 4 Grad, die fühlen sich wie 3 oder 1 an und der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 22 km/h aus dem Westen. Und da bin ich wieder. Weil, wenn ich das nicht sage. Jetzt habe ich gerade keinen Bock auf Airplane Mode. So. Piep, piep. 9 Uhr. Jetzt braucht es noch eine halbe Minute, bis der sprechende Uhr-Touch-iPod mitkriegt, dass wir es wirklich um 9 haben. Aber hey. So. Da hätte ich dann, bevor ich mich wieder mit der großen Ägypten-Ecke in diesem Teil befasse, hätte ich noch ein paar andere Meldungen, die nämlich zuerst reingeschneit kamen. Wie zum Beispiel die Zölibabschaffung. 144 katholische Theologen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nämlich in einer Erklärung gefordert, dass das Zölibat weg sollte. Was natürlich überhaupt gar nicht geht. Na, also wenn man da irgendwie die katholischen Oberen fragt, dann geht das ja gar nicht. Ins Bess ein Herr Ratzefresse, der übrigens in seiner Jugend vor 30 Jahren selber mal erklärt hat, das Zölibat müsse weg. Na, und kann mir keiner erzählen, dass das in irgendeiner Bibel oder sowas drinne stünde. Na, es gibt kein 11. Gebot, du sollst nicht ficken. Gibt es nicht. Und auch nicht in irgendeiner anderen Formulierung. Aber hey, also jedenfalls, also 144 Theologen haben da so irgendwie letzte Woche mal ein Schreiben in Richtung Katholenoberen fallen lassen und da auch drinne gefordert, Frauen müssten doch auch zum Priesteramt zugelassen werden. Und sie verlangen auch mehr Mitsprache des Kirchenvolks. dem Sturm des letzten Jahres dürfe keine Ruhe folgen, heißt es der Zeitung zufolge offensichtlich mit Blick auf die Missbrauchsdebatte. Man müsse die Kirche aus ihrer lähmenden Selbstbeschäftigung herausführen. Och nö, das macht gerade so viel Spaß, denen zuzugucken, wie sie sich selber lahmlegen. Müsste nicht eigentlich die sprechende Uhr inzwischen mal gesprochen haben? Ja, hat sie auch. Ja. Immerhin, es funktionieren gerade mal wieder beide Uhren. Was ist, ich konnte mal nachgucken. Aha. Ja, weil nämlich die alte Uhr gerade gestern auch wieder beschlossen hatte, dass sie nicht funktionieren wollte. Aber ja, auch vom letzten Freitag kommen dann die Papstorgane, hatte die Radio Wies in die Wissensnachrichten. Na, weil eigentlich hat Ratzefresse mal zu Lebzeiten einen Organspendeausweis ausgefüllt. Aber die Kirchenoberen sind da der Meinung, nein, das dürfe er ja nicht. Ich meine, jetzt ist er Papst und dann darf dann kein Organ von ihm, weil das wäre ja, wenn er dann mal irgendwann selig, heilig oder was weiß ich nicht gesprochen würde, dann wäre das ja eine Reliquie. Und da hätte dann ein lebender Mensch eine Reliquie in sich. Naja, also bis der selig, heilig oder was weiß ich nicht gesprochen ist, da ist der lebende Mensch dann aber auch kein lebender Mensch mehr. Da ist dann auch Schluss mit Reliquie. Aber ja. Und das ginge ja gar nicht. Und deswegen, aufgekommen ist diese Frage wegen eines deutschen Arztes. Er hatte für die Organspende damit geworben, dass auch der Papst einen entsprechenden Ausweis besitzt. 1999 hatte der jetzige Papst erzählt, dass er einen Organspendeausweis habe. Für ihn sei das Spenden von Organen ein Akt der Liebe. Was ein Kirchenoberer ja nicht haben darf, deswegen. Na? So viel zu, die sind so moralisch. Aber ja, das nur für den Fall, dass die Botschaft noch nicht angekommen ist. Ich halte die für absolut unmoralisch. So, und dann gab es eine Meldung letzte Woche. Da ist mir irgendwie der nicht vorhandene Hut geplatzt. Nämlich Menschenrechtler, Publizist und Rechtsanwalt Rolf Gössner, Klammer auf 62, Klammer zu, ist 40 Jahre lang, nicht ganz, 39 Jahre lang, vom Bundesverfassungsgeheimdienst beschnüffelt worden. Und da hat jetzt ein Gericht befunden, dass das mal irgendwie nicht geht. Übrigens, offizielle Begründung, warum er denn beschnüffelt wurde, haben sie auch irgendwie keine so richtig rüberwachsen lassen. So frei nach dem Motto, ja, das ist aber geheim. Na, Rechtsstaat my ass. Ja, und das war rechtswidrig, hat also jetzt ein Gericht festgestellt, das Verwaltungsgericht Köln. Der parteilose linke Geheimdienstexperte ist auch Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte und Mitherausgeber des jährlichen Grundrechte-Reports. Und ganz nebenbei inzwischen auch mal zu einem Verfassungsrichter geworden. In der Zeit haben sie ihn trotzdem weiter beschnüffelt, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn man Verfassungsrichter nicht auch beschnüffeln dürfte? Na, oder anders ausgedrückt, dieses ganze... Guckt mal, die DDR war böse, weil da gab es die Stasi, die hat 40 Jahre lang Leute beschnüffelt. Nö, hat sie nicht unbedingt. Sie hat in den letzten 10 Jahren irgendwie großräumig mal mehr Leute versucht zu beschnüffeln. Ob ihr das gelungen ist, weiß keiner. Aber, ne? Also hier Bundesverfassungsgeheimdienst beschnüffelt einfach mal so. Aus sehr dünner Argumentationslage, beziehungsweise ist halt geheim. Oder anders ausgedrückt, es gibt keinen Grund. Weil wenn es einen Grund gäbe, dann hätten sie den ja mal vor Gericht öffentlich machen können. Na, aber, ja. Na, also, Gössner hatte argumentiert, ihm werde eine Art Kontaktschuld zur Last gelegt, nicht etwa eigene verfassungswidrige Beiträge oder Bestrebungen. Die ungeheuerliche und rekordverdächtige Dauerüberwachung habe seine Persönlichkeitsrechte, seine Meinungs- und Berufsfreiheit verletzt und das Vertrauensverhältnis zu seinen Anwaltsmandanten gefährdet. Und, ja, also, ne? Von wegen hier, da die DDR ist böse, weil die hatten so viele schlimme, lange Spitzel. Ja, die haben sie in der BRD auch. Da brauchst du dann ein Gericht. Und 40 Jahre nach Beginn der Beschnüffelung wird dann mal aufgehört mit Beschnüffeln. 40 Jahre, das erinnert mich irgendwie an die Lebensdauer DDR. Also so viel zu der Frage, ob wir hier irgendwie einen Rechtsstaat haben. Nein, haben wir nicht. Machen wir ganz davon abgesehen, dass ich mir nicht sicher bin, ob sie jetzt tatsächlich aufgehört haben. Weil das weiß man dann immer erst hinterher. Und ob es dann mal irgendwann eine Gauk-Bürtler oder was weiß ich nicht Behörde gibt, wo man dann mal seine Akten einsehen kann, wäre dann auch mal die andere spannende Frage. Also ich meine, wenn ich nicht so unwichtig wäre, dann hätten sie über mich garantiert auch eine Akte. Also ich meine, vielleicht haben sie eine Akte über mich. Hallo Akte. Na, rausfinden wird man sowieso immer erst hinterher. Jahrzehnte später. Aber hey. So, dann gibt's Neues von der Bank. Da gab es irgendwie eine Meldung, die nicht bei DPR vorbeigeschwappt ist, spannenderweise. Nämlich, dass die Hyperreal Event Horizon als Subvention durchgeht. Habe ich dann einen Reuters-Artikel gefunden. EU-Wettbewerbskommissar Joaquin Almunda sieht bei der verstaatlichten Immobilienbank Hyperreal Estate einem Zeitungsbericht zufolge ein Beihilfeproblem in der Dimension von mehr als 10 Milliarden Euro. Das Handelsblatt berichtete am Freitag unter Berufung auf Regierungs- und Finanzkreise weiter. Bei der Auslagerung von riskanten und nicht strategischen Vermögenswerten des Instituts im Nominalwert von 173 Milliarden Euro in eine BaD-Bank sei mit falschen Bewertungssätzen operiert worden. Damit seien unerlaubte Beihilfen geflossen. Almunia habe sich bei einem jüngsten Treffen mit dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bereits auf Grundzüge eines weiteren Restrukturierungsplans für die HEE verständigt. Im Gespräch ist eine deutliche Verkleinerung der HEE. Naja, da ist ja nichts mehr drin. Ist ja nichts mehr übrig von HEI. Die ist leer. Da ist nichts mehr. Na, da wird auch inzwischen wahrscheinlich keiner mehr irgendwie Geld reinstecken, weil das Ding ist in der Gefahr, jederzeit implodieren zu können. Immer noch. Na, also ja, die HEI, nicht nur, dass sie irgendwie von Steuergeldern finanziert wurde, das gilt in der EU auch als unerlaubte Subvention. Ja, geil. Ihr habt da euch jetzt also so lange drum gekümmert, da Geld in jede Öffnung der Bank reinblasen zu können, wo ich nicht wusste, dass Banken so viele Öffnungen haben, aber ihr seid ja findig. Und dann macht es noch nicht mal mehr richtig. Hallo? Was wird das, wenn es fertig ist? Ja, eine Subvention, okay. Na, aber bei Hartz IV haben wir kein Geld. Das darf nicht mehr als 5 Cent kosten. Ja, schön. Schön, dass wir drüber geredet haben, vor allem. Na, also, ja, ich meine, da fallen mir jetzt irgendwie so ein paar Dinge ein, da kann ich locker ausfallend werden. Ja, aber hey, kommen wir mal nach Ägypten. Da gab es dann erstmal Bullshit von der Ashton, die EU-Außenbeauftragte, hat dann nämlich, die EU hat die ägyptische Übergangsregierung unter Vizepräsident Omar Suleiman zum Dialog mit dem Volk aufgerufen. Die Außenbeauftragte Katharina Ashton sagte, sie habe mit Suleiman gestern Abend telefoniert und die Führung dabei gedrängt, das Volk in den Straßen zu unterstützen. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen bei ihrem Sondertreffen in Brüssel einen schnellen und geordneten Übergang, bla, Fasel, bla. Na, also sie haben dann auch mal, ja, aber nehmt das Volk doch mit. Was, wenn nicht? Also ich meine, den Geheimdienstoberen aufzufordern, er solle das Volk mitnehmen. Ein bisschen dünn. Ihr müsst da schon mit Konsequenzen drohen. Wie zum Beispiel, wenn ihr nicht brav seid, dann schenken wir euch kein Geld mehr. Oder wenn ihr nicht brav seid, dann passieren irgendwelche anderen bösen Dinge. Schicken wir keine Schiffe mehr durch den Suezkanal. Oh, richtig, das können wir nicht, weil das wird zu teuer. Dann müsstet ihr schon irgendwie mit Konsequenzen drohen. Wie wäre es mit, wenn ihr nicht brav seid? Dann schicken wir Leute rein, die den Suezkanal übernehmen. Dann kriegt ihr da gar nichts mehr von. Das würde dann wirklich wehtun. Keine Ahnung, ob sie das können, aber das würde wirklich wehtun. Aber hey. So, dann gibt's den Waffenstopper. Die Bundesregierung hat alle Rüstungsexporte nach Ägypten gestoppt. Ist von Freitagmittag die Meldung. Na, oder anders ausgedrückt, bisher, die ganze Zeit, haben sie immer schön weiter da noch Waffen hingeschickt. Na, ich meine, was ist irgendwie so die größte Exportbranche? Wofür ist Deutschland im Ausland berühmt? Dafür, Waffen zu exportieren. In natürlich keine Krisengebiete. Na, aber das hatte ich ja kürzlich mal als Outro aus einer Quersendung. Na, also überhaupt keine Krisengebiete, ach, pff. Insbesondere nicht die offiziell Krisengebiete sind. Hust, da exportieren wir auch hin. Na, also jetzt haben sie jedenfalls offiziell dann verkündet letzten Freitag, dass sie die Waffenexporte mal stoppen. Wäre die spannende Frage, wie viel haben sie denn vorher so in welchen Zeiträumen exportiert? Oder anders ausgedrückt, wie viele von den Waffen, die da verschossen werden, mit denen da Zivilisten umgebracht werden, stammen aus Deutschland? Ich meine, die Tränengaskanister sind made in USA. Steht ja drauf. Ist ja gut dokumentiert. Die Panzer, keine Ahnung, können auch made in USA sein. Dann nicht ganz Ägypten, aber Algerien hat dann auch mal drüber nachgedacht, laut die Notstandsgesetze deaktivieren zu wollen, damit die nämlich nicht auch eine Revolution kriegen. Meint Fefe, vielleicht schalten dann auch mal die Amis und die Europäer ihre Notstandsgesetze aus, zum Beispiel alles, was mit organisierter Kriminalität und Terrorismus begründet worden ist. Nö. Dafür müsste man ja Hirn haben. Und Hirn darf man doch seit der BSE-Krise nicht mehr haben. Oder so. So, dann spannende Seitendetailnachricht. Es gibt einen interessanten neuen Unterstützer von Mubarak. Silvio B. Ja, der lupenreine Demokrat in Italien unterstützte den anderen lupenreinen Demokraten. Ja. Nicht, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise den Verdacht hegen würde, der lupenreine Silvio hätte irgendwas mit Demokratie zu tun. Ganz im Gegentum, aber hey, der unterstützt den Mubarak. Das reicht mir eigentlich schon. Dann hat El Baradei irgendwie erklärt, er selbst wolle nicht Präsident werden. Das Beste, was er tun könne, sei, sich für einen politischen Wechsel einzusetzen, sagte er der österreichischen Zeitung Der Standard. Nicht, dass irgendwie auch nur ansatzweise jetzt schon der Verdacht bestanden hätte, dass er Chancen haben hätte haben können, Präsident zu werden. Na, weil dafür müsste erstmal Mubarak Anzeichen von sich geben, dass er irgendwie weggehen wollte. Aber, El Baradei will jedenfalls offiziell es nicht werden. Wenn sie ihm dann das Amt antragen, wird er wahrscheinlich wieder nicht ablehnen. Oder anders ausgedrückt, er will doch. Also jetzt nicht, dass er sich offiziell hinstellt und sagt, ja, ich will euer Präsident werden, sondern wenn sie ihm das dann nahe bringen. Ne? Das Übliche. So, dann gab es die Frage, gibt es da eventuell einen Ausweg? Hat irgendwie die New York Times gerüchtet, dass es in Ägypten Überlegungen gäbe, den Mubarak nach Deutschland ausfliegen zu lassen. Und die Führung plane, zum Vizepräsidenten Omar Suleiman, plant die Führung, um Vizepräsident Omar Suleiman Mubarak so lange einen würdigen Ausweg aus der Krise aufzuzeigen. Er würde dann zu seinem üblichen Gesundheitscheck-up nach Deutschland fliegen und diesmal länger bleiben. Eine andere Variante sei, dass Mubarak sich in sein Ferienhaus in Sharm el-Sheikh zurückziehe. Ziel sei, dass er den Präsidentenpalast verlasse, aber nicht seines Amtes enthoben werden müsse. Dies ist eine Meldung von Samstag früh. Und dazu fällt mir ein, wenn der hier in Deutschland aufgenommen würde, dann würde ich aber erwarten, dass es zumindest juristisches Gerumpel geben müsste. Na, man kann ihm dann nichts, weil er ist ja ausländischer Staatschef. Und da konnte man ja schon Ratzefresser nicht gegens Knie pinkeln wegen. Aber also mindestens Gerumpel würde ich erwarten. Na, wenn sie den irgendwie mit offenen Armen entgegennehmen, dann wäre völlig klar hier mit demokratischer Regierung, nö. Na, also weil wenn stimmt, was da so überall durch die Medien schwappt, dass er so ein schlimmer Diktator und schlimmer Menschenrechtsverletzer ist. Okay, Menschenrechte haben wir ja auch nicht. Aber ne, wenn das stimmt, dann würde ich doch erwarten, dass es da auch Konsequenzen geben müsste. Na, die Begründung, warum es dann keine Konsequenzen gibt, die wäre dann mal hochoffiziell interessant gewesen. Dann hat Merkel nochmal wieder Nonsens gelabert. Sie verspricht eine wertegebundene Außenpolitik. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Blick auf die Proteste in Ägypten für eine Stärkung der Menschenrechte plädiert. Bei der in München tagenden internationalen Sicherheitskonferenz sagte Merkel wörtlich Doppelpunkt Anführungszeichen. Wir können bei der Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen keinen Kompromiss machen. Frau Dumpfkuh, ist Ihnen schon mal aufgefallen, was Sie gerade in Sachen Sicherungsverwahrung machen? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, was Sie in Sachen Vorratsdatenspeicherung machen? Ist Ihnen überhaupt mal aufgefallen, dass das ganze Gesülze von wegen Menschenrechte in Richtung Ausland auch im Inland zur Kenntnis genommen wird? Nein? Die hat eine Scheiße gelabert. Die Kanzlerin mahnte die Regierung in Kairo, Rechte wie Pressefreiheit zu achten. Bisher berichtet etwa das ägyptische Staatsfernsehen nur einseitig über die seit 12 Tagen anhaltenden Massenproteste. Ja, glaubt ihr ernsthaft, die deutschen Medien wären da signifikant besser? Die deutschen Medien berichten auch immer nur äußerst begrenzt. Ja, und wir haben 2 deutsche Staatsfernsehsender. Also bitter. Na, aber hey. Dann gab es Fuzz News. bekannt und berühmt für besonders hochqualifizierte Nachrichten. Das ist auch irgendwie Samstag komplett mal einmal überall durchgeschwappt. Von wegen, es hätte einen Anschlag auf den Suleiman gegeben. Washington, eine Woche nach der Ernennung des neuen ägyptischen Vizepräsidenten Omar Suleiman, hat einen Bericht über einen angeblichen Anschlag für Aufsehen gesorgt. Wie der US-Sender Fox News mitteilte, soll es bereits kurz nach der Ernennung zu dem Angriff auf Suleiman gekommen sein. Dabei sollen zwei Leibwächter des Vizepräsidenten getötet worden sein, berichtet der Sender unter Berufung auf Kreise der US-Regierung. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Nee, gibt's auch nicht, weil das stimmte nämlich nicht. Ja, ich weiß nicht, an was für Kreisen die gerührt haben. Aber im Zweifelsfall, wenn sie in irgendwelchen offiziellen Kreisen gerührt haben, dann in schlecht informierten solchen. Weil es gab keinen Anschlag. Na, dass FADS News damit auffällt, dass sie FAD verbreiten, ja, hat einen Grund, dass ich sie FADS News nenne. Na? Aber hey, Glenbeck, zu putzig. Dann schwappt da am Samstagnachmittag die Meldung rum, dass die Führung der NDP-Partei, also von Mubaraks Partei, zurücktreten würde, inklusive Gamal Mubarak, dem Sohn, und neuer Generalsekretär der Partei sei Hossam Badrawi. So, dann gab es irgendwie auch die Meldung, ja, auch Mubarak himself würde zurücktreten. Naja, ey, sein Sohn hat den gleichen Nachnamen wie er, also von daher, ja, ein Mubarak tritt zurück, nur nicht der Mubarak. Na, das hat dann irgendwie eine Weile gedauert, bis dann irgendwie allen klar war, dass er übrigens wirklich nicht zurücktritt, sondern nur sein Sohn. So, keine Ahnung, warum. Na, ich meine, sollte eigentlich nicht so schwer sein, das rauszufinden, würde man jetzt so naiv denken, aber offensichtlich hat es immer noch einige Stunden gedauert, bis die Medien dann soweit waren. Und von daher, ja. Dann gab es irgendwie einen Anschlag auf Gasleitungen, eine Gaspipeline. Schnauze, eine Gaspipeline ist beanschlagt worden im Norden der Sinai-Halbinsel. Die Pipeline musste geschlossen und die Lieferung unterbrochen werden. Ja, logisch, wenn da ein Loch drin ist. Die Leitung führt nach Israel und hat einen Abzweig nach Jordanien. Die Verbindung nach Jordanien ist unterbrochen. Ob die Lieferungen nach Israel weiter möglich sind, war zunächst unklar. Und Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, erklärte dann, er erwarte keine Stromausfälle in seinem Land. Na, die Vermutung, dass da irgendwie Regierungsfreunde tätig waren, ist jetzt eine Vermutung, die ich überhaupt gar nicht bestätigen kann, aber als Vermutung drängt sie sich dann doch irgendwie auf. Ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht an mir. Dann warnen Vertreter Europas und der USA vor einem überstürzten Machtwechsel. Bundeskanzlerin Merkel betonte, dass die Entwicklung demokratischer Strukturen Zeit brauche. Wovon sie ja nun persönlich überhaupt keine Ahnung hat, ne? Die hat dann auch irgendwie rumgetönt, so von wegen, ja, und die Protestler da, die sollten doch vorsichtig sein. Das hatten wir doch 89 auch. Na, 89, ich weiß nicht, wo sie in der Zeit war, als hier in Deutschland, also in Deutschland, Klammer auf Ost, Klammer zu, die Leute auf der Straße waren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mit auf der Straße war. Na, weil als FDJ-Obere durfte sie nicht. Und als sie sich dann der christlich zensierenden Vollidiotenunion angeschlossen hat, da wollte sie dann nicht. Na, also so besonders revolutionär ist die Frau irgendwie nie gewesen. Mal ganz davon abgesehen, dass es doch mal äußerst spannend wäre, mal die Akte von I.M. Erika einsehen zu können. Na, weil Gerüchten zufolge könnte es eventuell sein, dass Frau geborene Kasner vielleicht eventuell eine Stasi-Vergangenheit haben könnte. Na, ich meine, wenn sie doch nichts zu verbergen hat. Die Akte ist trotzdem nicht öffentlich. Also nicht, dass ich wüsste. Von daher, ja. Und jedenfalls warnt sie jetzt vor einem Machtvakuum und auf gar keinen Fall übereilen. Wegen weil bla und blub und man muss erstmal noch irgendwie jemanden mit Geld bewerfen, damit er dann weiter brav Politik im Sinne des Westens macht. Oder was? Däh. Dann haben Abgeordnete von Union und FDP gemeint, sie könnten sich vorstellen, Ägyptens Präsident Hosni Mubarak in Deutschland aufzunehmen. Die sicherheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Elke Hoff, würde eine baldige Ausreise Mubaraks ins Exil nach Deutschland begrüßen, wenn dies dazu beitrage, die Verhältnisse in Ägypten zu stabilisieren, sagte sie der Blöd am Sonntag. Ähnlich argumentiert Unionsfraktionsvize Andreas Schockenhoff. Laut BAMS wolle die Bundesregierung Mubarak im Fall einer notwendigen medizinischen Behandlung die Einreise ermöglichen. Exil? Habe ich irgendwie was verpasst? seit wann gibt's irgendwie für Diktatoren Exil? Also ich meine, okay, wir haben unsere eigenen Diktatoren, aber die tun immer noch so, als wären sie offiziell gewählt. Denen ist noch kein Wahlbetrug nachgewiesen worden. Hust. Vielleicht, weil sie nicht Wahl betrogen haben, vielleicht aber auch einfach nur, weil sie zu gut waren beim Betrügen. Ja, ich meine, mit Wahlcomputern haben sie es ja dieses Mal nicht versuchen können. Da gab es so ein böses Gericht in Karlsruhe, was ihnen das verunmöglicht hat, aber ja. Dann gibt es Spannendes zur Vize-Vergangenheit. Der war nämlich nicht nur für das Folter-Outsourcing der Amis zuständig, der hat auch 2005 den Israelis versprochen, dass es im Gazastreifen keine demokratischen Wahlen geben würde. Schrubfefe. Damals ging es darum, dass da keinesfalls Hamas gewinnen sollte. Gut, das haben sie am Ende doch. Die Geschichte jetzt kommt aus einer WikiLeaks-Depesche. Aha. Oder anders ausgedrückt, bei dem ist das so mit demokratischer Hintergrund auch nicht lange her. Ja, Mensch, dann könnt ihr den doch übernehmen lassen. Der ist doch genauso ein lupenreiner Demokrat wie Mubarak. Oder Putin, for that matter. Wo ja das mit den lupenreinen Demokraten ursprünglich mal herkam. Dann meint ein Menschenrechtler, dass Mubarak hier angezeigt werden könnte. Wenn Ägyptens Präsident Hosni Mubarak nach Deutschland kommt, droht ihm eine Anzeige. Mubarak sei dafür verantwortlich, dass er in seinem Land gefoltert worden sei, sagte der Generalsekretär des Europäischen Zentrums für Menschenrechte Wolfgang Kalek der Frankfurter Rundschau. Nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch müssten die Behörden gegen ihn ermitteln. Es wird darüber spekuliert, dass Mubarak zur Untersuchung in die Uniklinik Heidelberg kommen könnte. Na, mein Kommentar dazu, das geht bestimmt nicht, weil Dollarbegründung. Na, da werden sie sich schon was einfallen lassen. Aber die Begründung wäre halt interessant gewesen. So, dann hat Mubarak irgendwie eine Verfassungskommission eingesetzt. Kann ein bisschen dauern, bis da irgendwas auch nur ansatzweise Ergebnisartiges rausfällt. Aber man tut so, als würde man was tun. Ne, die werden dann irgendwie hier enquete-mäßig dann erstmal ein halbes Jahr sich damit beschäftigen, sich zu organisieren. Und wenn sie dann fertig sind, dann ist der September gerade vorbei. Und dann, huch, ist der Mubarak ja weg. Ja Mensch, dann können wir es auch gleich sein lassen. Aber hey, Beschäftigungstherapie. Dummerweise gibt es da so ein paar Demonstranten auf so einem großen Kairoer Platz, die nicht Beschäftigungstherapie haben wollen. Die wollen den Mubarak loswerden. Und die sind da hartnäckig. Aber ja. Dann hat Mubarak verkündet, dass er übrigens nicht nach Deutschland will. Er ist nämlich, der Vizepräsident ist Spekulationen entgegengetreten, dass Hosni Mubarak nach Deutschland kommen könne. Omar Suleiman sagt in einem Interview, der Präsident brauche keine medizinische Behandlung. Aha. Okay, wir sind also in der Verleugnungsphase. Okay. Es war spekuliert worden, Mubaraks Abgang könne durch einen Klinikaufenthalt in Deutschland beschleunigt werden. Die Proteste gegen Staatschef Mubarak halten weiter an. Bliblablub. Na, oder anders ausgedrückt, ja, es wäre spannend gewesen, wenn. Na, insbesondere, wie sich dann die Regierung windet, um zu argumentieren, dass Menschenrechte im Ausland gelten, aber jetzt nicht für den oder gegen den. Na, ich meine, dass Menschenrechte in Deutschland nichts gelten, da winden sie sich ja auch schon. Na, EGMR-Urteil fällt mir da so spontan ein. 2 EGMR-Urteile. So, dann gab es irgendwie am Donnerstag gar nichts groß was an Meldungen, na, weil irgendwie die Medien, denen ist langweilig. Na, ständig über Ägypten berichten, das macht denen keinen Spaß mehr. Deswegen gab es dann immer nur noch Meldungen so, ja, die protestieren halt noch. Ja, die protestieren nicht nur halt noch, sondern so wie es aussieht, haben da irgendwie eine größere Anzahl Leute sich auf dem Liberation Square, wie es die Amis nennen, auf dem Tahrirplatz, den ich garantiert völlig falsch ausspreche, weil das ist kein H, sondern das ist irgendwie ja so ein komischer Rachenlaut, den ich nicht drauf habe. Jedenfalls auf dem Platz sind da irgendwie ein paar Leute, die, oder ein paar mehr Leute, die da auch irgendwie wohl permanent bleiben. Und zwar permanent im Sinne von 24 Stunden am Tag. Ja, was dann auch Spannendes an Bildern rüberkam, wo irgendwie die Medien nicht draufgesprungen sind, Moslems beim Beten umringt von Christen. Umgekehrt, Christen beim Beten umringt von Moslems. Und zwar nicht umringt im Sinne von ihr bösen, bösen, bösen Religionsfeinde da, wir müssen euch niedermachen, sondern umringt im Sinne von, also wenn hier irgendwer die angreifen will, dann müsst ihr aber erstmal durch uns durch. Na? Also so viel zum Thema Christenverfolgung. Da gab es dann auch irgendwie, FIFA hatte dann noch irgendwie das Gerücht, der Anschlag auf die Kopten zum Jahreswechsel, das wäre irgendwie von, hatte ich mir hier gar nicht aufgeschrieben, ne? Naja, das wäre irgendwie von einem Regierungsfuzzi veranlasst worden, um eben die bösen Islamisten beschuldigen zu können. Ja, also ich meine, die Bombe hat ja dann hier gezündet, ne? Von wegen, ja, und man muss doch Christenverfolgung verhindern. Ja, in Berlin gibt's Leute, die Moscheen in die Luft jagen wollen. Da hört man irgendwie nichts von. Ja, aber da habe ich mich ja schon mal mit befasst. Und jedenfalls also gab es dann gestern irgendwie das Gerücht, was der ARD sogar Eilmeldungen wert war. Medien-Doppelpunkt, Mubarak vor dem Rücktritt, Fragezeichen, Antwort nein. Also es gab da irgendwie Gerüchte, dass sich eine Militärkommission zusammengesetzt hätte und dass die irgendwie darüber beraten hatten, wie sie dann irgendwie Mubarak jetzt unauffällig aus dem Amt entfernen. Und dann war angekündigt für 21 Uhr unserer Zeit eine Rede von Mubarak, der hat dann auch geschwafelt und geschwafelt und geschwafelt und hat irgendwie nicht realisiert, dass er eigentlich derjenige ist, der da weg muss. Und dann hat er geschwafelt und geschwafelt und geschwafelt und verkündet, ja, also er gibt irgendwie Aufgaben an seinen Vizedödel da ab, also an den Geheimdienst, aber er tritt nicht zurück, Punkt. Na, also das Gerücht war dann schon Eilmeldungen wert. Dummerweise war das Gerücht ein bisschen dünn. Ich habe mir auch gesagt, also als Eilmeldung nehme ich das nicht mit. Ich warte darauf, dass es eine offizielle Bestätigung gibt. Ja, die offizielle Bestätigung gab es dann gestern nämlich nicht, weil er hat gesagt, er tritt nicht zurück. Na, er ist in der Verleugnungsphase. Das dauert halt ein bisschen, bis er realisiert, was abgeht. Aber hey. So, dann habe ich mir noch Zensurmeldungen reingeklebt. Weil, ganz offensichtlich, haben wir noch keine halbe Stunde voll. Das US-Handelsministerium hat nämlich Regierungen aus aller Welt praktisch zur Zensur des Domain-Name-System eingeladen. Künftige Anträge auf die Zulassung einer neuen Top-Level-Domain sollen nach dem Willen der Behörde, die nach wie vor die Aufsicht über Veränderungen in der zentralen Ruhezone innehat, zuerst vom Regierungsbeirat GAC, Government Blah Committee Council, whatever, der ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers begutachtet werden. Geht es nach dem US-Handelsministerium, kann jedes GAC-Mitglied wegen beliebiger Gründe einen Widerspruch gegen einen Namen einlegen. Was dann dazu führen würde, dass alles, was irgendjemanden auch nur ansatzweise stören könnte, nicht passieren kann. Also das erste offensichtliche Beispiel, was Ihnen eingefallen ist, war dann Punkt Gay. Weil Schwule sind ja böse. Homosexualität ist ja total übel. Die ist ja voll ansteckend und so. Na, und wenn man denn da so eine, ja, jeder darf ein Veto einwerfen und ein Veto reicht völlig aus, um es komplett zu verhindern, macht, dann kommt irgendwie quasi nichts mehr. Na, weil irgendwer wird sich immer finden. Ich meine, okay, es gibt irgendwie Top-Level-Domain-Namen, wo man sich auch wirklich an die Stirn packt und fragt, wozu soll das gut sein? Sowas wie Punkt-Ortsname. Ja, wofür brauche ich für Punkt-Ortsname irgendwie eine Top-Level-Domain? Da kann ich auch eine Second-Level-Domain in DE machen. Na, also irgendwie Punkt Berlin. Als wäre irgendwie NBC.Berlin jetzt so irgendwie was wert. Oder dies ist where the Internet ends. Punkt Berlin. Na, aber ja. Da gab es also die Einladung zur großräumigen Zensur. Irgendwie letzter Stand in der Geschichte war, dass sie jetzt sich wohl doch überlegt haben, dass das vielleicht irgendwie eine blöde Idee ist. Wenn jeder ein Veto einwerfen kann aus beliebigen Gründen. Und dass das irgendwie eher missbraucht wird, ist ihnen dann auch aufgefallen. Aber ja, dann habe ich mir hier am Mittwoch noch reingeklebt. Lopsi 2 ist durch den französischen Senat. Die französische Nationalversammlung und der Senat haben nämlich am gestrigen Dienstag mit der Mehrheit der Regierungspartei UMP ein Gesetz zur Stärkung der inneren Sicherheit, Lopsi 2, Loi d'Ordonnance. Ich versuch's nicht, nein. Na, also irgendwie da Lopsi, das Internetzensurgesetz mit ohne Richtervorbehalt, war ich eigentlich irgendwie der Meinung, das wäre schon längst durch, aber ganz offensichtlich war es noch nicht komplett durch und entsprechend haben sie es dann am Dienstag durchgekloppt und das kommt da jetzt. Na, also die Franzosen sind mal wieder die Vorreiter. Die Demokratie, was für ein Ding? Nee, das haben wir hier nie gehabt, nein. Na, aber hey, alles ist großartig und gemäß dem Gesetz soll eine Regierungsbehörde auf Basis einer noch zu erlassenen Verordnung Internetprovider zum Sperren inkriminierter Online-Angebote ohne Entschädigung zwingen können. Ein richterlicher Beschluss ist im Gegensatz zu früheren Entwürfen nicht mehr vorgesehen. Na, oder anders ausgedrückt, hey, die haben eine schöne Internetzensur. Die wird auch garantiert überhaupt nicht missbraucht werden. Wie komme ich denn nur auf die abseitige Idee? Ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht an mir. So, irgendwas Kleines gab es noch, was ich hier noch mitnehmen wollte. Aha, genau, die Sicherungsverwahrungsdebatte. Die ist nämlich auch weitergegangen. Schwupp. Schwupp. Als es da erstmal, da gab es irgendwie ein Verfahren vom BVFG. Und da hat der amtierende Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, bezweifelt, dass die Häftlinge nämlich ausreichend resozialisiert werden. Ja, werden sie nicht. Die werden da dauerhaft eingesperrt. Lebenslänglich im Sinne von, bis sie versterben. Das ist die Absicht der ganzen Geschichte, weil da muss man sich um die ja keine Gedanken mehr machen. Na, was Menschenrechte, sowas haben die nicht. Ja, dass da so ein komischer Gerichtshof in, wo sitzt der EMRK? Nee, der EGMR, so rum. Wo sitzt der? Keine Ahnung, Straßburg? Na, um den muss man sich ja nicht kümmern, den kann man ja ignorieren. Na, und die Sicherungsverwahrung müsse sich vom regulären Strafvollzug unterscheiden, sagte Voskuhle. Die Regierung habe ein früheres Urteil möglicherweise nicht ernst genug genommen. Und seit Dienstagvormittag verhandelt nämlich das höchste deutsche Gericht die Beschwerde von 4 Männern gegen ihre nachträgliche Sicherungsverwahrung. Da gab es irgendwie, wie war das? Also ja, das sind Leute, die haben sich in der Vergangenheit schon schlimmer Verbrechen schuldig gemacht. Einer davon allerdings genau einmal. Und ist danach wegen, weil er könne ja bestimmt nochmal andere böse Dinge tun wollen, einfach mal dauerhaft eingesperrt worden. Da gab es irgendwie einen, der als Jugendlicher noch unter Jugendstrafrecht in den Knast gekommen ist und wo sie ganz knapp, bevor er hätte freigelassen werden müssen, nachträglich noch ein Gesetz ihm auf die Nase gedrückt haben. Gibt es nur irgendwie so einen komischen Rechtsgrundsatz, keine Strafe ohne Gesetz, aber das ignorieren wir einfach. Ne? Also hier Sicherungsverwahrung im Sinne von, das ist ja bestimmt keine Strafe, wenn wir den einfach nie mehr wieder rauslassen. Ja, ich meine, der hat keine Perspektive, da könnte dann auch gleich eine Todesstrafe verhängen. Das wäre dann fast schon menschlicher. Na, aber nein, Todesstrafe geht ja nicht, wegen, weil, wir haben doch Menschenrechte. Auch, ausnahmsweise mal, ne? Aber hey, na, und, also einer, der kann sich darauf berufen, dass er wirklich zu einem Zeitpunkt, verurteilt wurde, wo es kein Gesetz für Sicherungsverwahrung für ihn gegeben hat. Das haben sie dann einfach nachträglich noch schnell durchgeprügelt. Und zwar auch wirklich so Kategorie, ah, das müssen wir jetzt aber noch schnell durch die gesetzgebenden Gremien kloppen, weil der da kommt sonst raus. Das stinkt. Und die anderen drei, da gab es irgendwie auch einen, bei dem war irgendwie Limit 10 Jahre. Nach 10 Jahren haben sie ihn nicht rausgelassen. Also 10 Jahre Sicherungsverwahrung. Da haben sie ihn einfach nicht rausgelassen. Punkt. Na, aber... Ja, und da darf sich jetzt das BFFG mit befassen. Es besteht immer noch Grund zur Hoffnung, dass das BFFG vielleicht auf die Idee kommen könnte, dass eine Menschenrechtskommission... EMRK... dass die Regelung jedenfalls auch in Deutschland gelten könnte. Eventuell, möglicherweise. Na, okay, hat nur Gesetzesstatus. Aber... wo sich ja dann unsere Zensurpartei drüber Gedanken macht, dass Deutsch ins Grundgesetz gehört. Es gibt da so Menschenrechtsregelungen, die gelten in Deutschland nicht. Da meinen irgendwie untergeordnete Gerichte, steht bei uns im Gesetz nicht drin, deswegen gibt es keine Menschenrechte. Stinkt. Ja, also, ja. Voskuhle kritisiert, dass die Leute da bestraft werden. Aber was meine ich dazu? Dann ist SLS übrigens für Sicherungsverwahrung. Sie hat nämlich vor dem Bundesverfassungsgericht das Konzept der Sicherungsverwahrung verteidigt. Einerseits sei die Freiheit des Einzelnen zu wahren, erklärte die FDP-Politikerin in Karlsruhe. Zugleich müsse der Gesetzgeber dafür sorgen, dass den berechtigten Sicherheitsinteressen der Bevölkerung entsprochen werde. In Deutschland sei ein Weg gefunden worden, diese Balance zu wahren. Das fällt mir nur ein, offensichtlich nicht. Nein. Weil es gibt da so Urteile von so einem unwesentlichen Menschenrechtsgerichtshof. Der meint, nein, die Balance ist nicht gewahrt worden. Gut, der muss nicht nach deutschen Gesetzen gucken. Der guckt einfach nach der Menschenrechtskonvention. Und sagt, nö, also die haltet ihr nicht ein. Na, Rechtsstaat, my ass. Ich meine, dass das SLS da meint, da sei irgendwie eine Balance eingehalten worden, das finde ich dann schon irgendwie putzig. War sie nicht eigentlich irgendwie die Menschenrechtsverteidigerin in der FDP? Was haben sie der gegeben? Geld? Drogen? Würde mich wirklich mal interessieren. Aber hey. So. Und dann? Dann reicht's jetzt hier aber auch. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt mal wieder ganz klassisch Alison Krauss mit dem zweiten Titel aus dem Album Live at Woodhall. Und der heißt By Your Side. Und ist natürlich live vorgetragen, logischerweise. 3 Minuten 50 lang. Gefunden bei Jamendo. Zum kostenlosen Creative Commons lizenzierten und völlig egalen Download. Also nicht mal Raubmord kopiert. Und gefolgt ist der dann von Herrn Piespers, der am 1. Februar sich mal zum Thema Ägypten geäußert hat und aus seiner Winterpause übrigens wieder zurück im Radio ist. Den habe ich nämlich einfach aus dem WDR 2 Kabarett Podcast genommen und die MP3-Datei einfach mir nur hingelegt und gesagt, so, die kommt hier rein. Na, weil, also, er hat recht. Schlicht und ergreifend. So wie ganz viele Leute in der Geschichte recht haben, die nämlich darauf hinweisen, dass unsere Regierung irgendwie das, was sie tut und das, was sie sagt, passen so nur sehr begrenzt zusammen. Und wenn sie dann argumentieren, im Ausland gibt es doch Menschenrechte, dann müssen sie sich durchaus die Frage gefallen lassen, warum es die nur im Ausland geben soll. Aber ja, so, das kriegt er dann auf die Ohren. Dann gibt's wieder den inzwischen fast schon klassischen Hinweis, wenn euch irgendwas aufgefallen ist an Meldungen, was ich zum Thema übersehen habe, was hier unbedingt hätte reingehört haben müssen, meldet euch. Per Mail, per Brief. Brief hat mir jetzt auch noch keiner geschrieben. Per Fax habe ich nicht. Zu finden bin ich im Internet. Zum Beispiel da, wo ihr diesen Podcast herbekommen habt. In meinem Weblog zum Beispiel. Kommentare bei Mivio, ich weiß gar nicht. Offiziell sollten die funktionieren. Nee, offiziell habe ich keine Ahnung, ob die funktionieren. Auf jeden Fall muss man sich da erst irgendwie anmelden. Ja, und jedenfalls sage ich dann erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Ich finde das auch ganz nett, dass es jetzt nicht regnet, wie eigentlich die Wettervorhersage angedroht hatte. Aber ja, so, und dann viel Spaß mit der Musik und dem Herrn Piespers und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Colors me indefinite. WDR 2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie ernst die modernen Länder der westlichen Welt ihre eigenen Rufe nach Demokratie nehmen. Inspiriert durch die Erfolge der Tunesier haben die Menschen in Ägypten nach 32 Jahren den Mut gefunden, den Versuch zu unternehmen, ihre Version von Erich Honecker loszuwerden. Und? Hören Sie den Jubel in den ach so sehr an Demokratie interessierten Ländern des Westens? Was ich höre, ist die Sorge, was denn nach Mubarak kommen soll. Dieser Diktator beherrscht Ägypten seit 30 Jahren mit Hilfe des Ausnahmezustandes. Genau wie einst der Honecker lässt er sich alle paar Jahre demokratisch per Wahlfälschung wählen. Der Unterschied zwischen Honecker und Mubarak besteht darin, dass Mubarak für den Westen nützlich war und ist. Er sorgt für Stabilität in einer Region, die für die Energieversorgung des Westens nicht unwichtig ist. So wie der Schah von Persien damals dafür gesorgt hat, dass BP die iranischen Ölquellen ausbeuten konnte. Der Westen hat doch kein Interesse an einer Demokratie, in der die Mehrheit sich eventuell für eine Politik aussprechen könnte, die den wirtschaftlichen Interessen des Westens schaden würde. Der Despot Ahmadinejad im Iran wird wüst beschimpft und attackiert. Aber doch nicht, weil er ein Despot ist, der sein Volk tyrannisiert. Damit hat und hatte der Westen doch auch bei Ben Ali in Tunesien, bei Mubarak in Ägypten oder beim Herrscherhaus in Saudi-Arabien nie ein Problem. Nein, das Problem bei Ahmadinejad ist, dass er nicht für die wirtschaftlichen Interessen des Westens arbeitet. Dieser Umstand macht ihn für mich jetzt nicht zu einem sympathischen Mann, aber der demokratische Gegenspieler von Ägyptens Mubarak, der ist dem Westen auch nicht geheuer. Der Friedensnobelpreisträger El-Baradei hat sich dereinst als Chef der internationalen Atombehörde ganz schön quergelegt beim Krieg gegen Hussein. Er hat bis zuletzt gesagt, dass die USA und Großbritannien keine Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak vorgelegt hätten. Der Mann hat im Westen keine Gummipunkte gesammelt. Dem Westen ist ein kooperativer Despot allemal sympathischer als ein eigenwilliger Demokrat. Und genau wie nach dem Sturz des Schah von Persien, den der Westen bis zuletzt unterstützt hat, werden sich nach dem Sturz von Mubarak hinterher wieder alle verzweifelt fragen, warum die Ägypter sich ganz demokratisch eine Regierung wählen, die so gar nicht den Vorstellungen des Westens entspricht und vor der vor allem Israel Angst hat. Bis neulich.